Dieser selbstradikalisierte Michel aus Lönneberger ist wegen des BAP auf 188.
Jan Böhmermann hat in seiner Sendung es so ausgelegt, als würden die Bundespolizisten nicht zielführend kontrollieren. Und hier liegt eigentlich der schwerste Vorwurf. In einer widerlichsten Art und Weise von Hetze, Diffamierung, Diskreditierung, möglicherweise auch strafrechtlich relevanten Inhalten, hat Herr Böhmermann unwidersprochen einfach gelogen. Jetzt hat er den Bogen überspannt, denn die Deutsche Polizeigewerkschaft und auch ich werden uns das nicht gefallen lassen, dass man derart Einsatzkräfte diskreditiert, mich als Person und uns als Organisation. Und auch Jan Böhmermann muss und darf wissen, dass er sich eben nicht alles erlauben kann. Ich lebe in der felsenfesten Überzeugung, dass Deutschland kein sicheres Land ist. Der islamistisch geprägte Extremismus mit seiner terroristischen Bedrohungslage ist die konkreteste Gefahr für Leib und Leben der in Deutschland lebenden Menschen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast, einen ja auch in der Tagesaktualität auftretenden Gast aktuell, Manuel Ostermann. Er ist zum ersten Mal Polizist. Er ist aber auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft und auch Politiker der CDU. Und vielleicht kennen Sie ihn. Er hat in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt, indem er nicht nur bei Jan Böhmermann im Programm war, sondern sich auch dagegen gewehrt hat, eine Programmbeschwerde eingereicht hat, weil ihm da etwas nicht gepasst hat in der Sendung ZDF Magazin Royal. Kurzer Hinweis noch zu ihm. Er wird in mittelfristiger Zeit wird er ein Buch herausbringen. Deutschland ist nicht mehr sicher, wie unsere Polizei zwischen Politik und Straße aufgerieben wird. Das wird bald, ich glaube sogar am 1. Juli. Sie korrigieren mich, Herr Ostermann, es wird das im Handel erhältlich sein. Stimmt das oder wann ist es erhältlich?
Ab dem 17.06.
17.06. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da noch präzisieren, korrigieren. Nun kommen wir aber zu dieser Programmbeschwerde. Herr Böhmermann hat über Sie berichtet und er hat das in einem Beitrag gemacht. Wer ist hier das Sicherheitsrisiko? Da hat er quasi Sie stellvertretend für die Polizei genommen, die da ja quasi Fake News verbreitet bezüglich diesen Aufnahmeprogrammen, dass die gar nicht so schlimm sind, dass die ordnungsgemäß durchgeführt werden würden vom deutschen Staat. Sie haben sich dagegen gewehrt. Um was geht's da konkret? Was ist Ihr zentraler Vorwurf gegen diese Sendung ZDF Magazin Royal?
Zunächst einmal muss man festhalten, dass dieses Bundesaufnahmeprogramm ein handfester Skandal ist, den ein Untersuchungsausschuss eigentlich folgen sollte. Worum geht's hier im Kern? Jan Böhmermann hat in seiner Sendung es so ausgelegt, als würden die Bundespolizisten nicht zielführend kontrollieren, als würden die Bundespolizisten mit uns gemeinsame Sache machen. Und hier liegt eigentlich der schwerste Vorwurf, damit wir hier eine tendenziöse Berichterstattung provozieren können und gegen dieses Bundesaufnahmeprogramm wettern können. In einer widerlichsten Art und Weise von Hetze, Diffamierung, Diskreditierung, möglicherweise auch strafrechtlich relevanten Inhalten, hat Herr Böhmermann unwidersprochen einfach gelogen. Dieses Bundesaufnahmeprogramm ist deshalb ein Skandal, weil zunächst einmal NGOs vorgeschaltet sind, die entscheiden, wer in dieses Bundesaufnahmeprogramm kommt. Dazu muss man sagen, selbst die Sicherheitsbehörden wissen nicht genau, wer sind denn diese NGOs, wer steckt dahinter. Und man muss auch sagen, dass Menschen mit gefälschten oder verfälschten Pässen oder Proxy-Pässen, also von den Taliban ausgestellten Pässen, nach Islamabad kommen, die vorlegen und die Visa-Erteilung trotz unklarer Identität mit einer sogenannten alternativen Glaubhaftmachung erfolgt. Das bedeutet nichts anderes als, die Person sagt, wer sie sein möchte und das wird genauso übernommen. Die Bundespolizei hat in ihrem Sicherheitsbericht mehrfach darauf hingewiesen, dass hier Sicherheitslücken vorherrschen. Das hat das Auswärtige Amt in Gänze ignoriert. Und als letzten Satz dazu, die Bundespolizei ist abgeordnet zum Auswärtigen Amt. Sie hat keinerlei Kompetenzen, sie berät einfach nur. All das hat Jan Böhmermann falsch dargestellt, wissentlich weggelassen und somit die Bundespolizei und damit meine Kolleginnen und Kollegen in einer Art und Weise öffentlich diskreditiert, die vollumfänglich inakzeptabel ist. Und darum geht es im Kern.
Jan Böhmermann ist, so wie wir ihn aus der Schweiz wahrnehmen, Satiriker, versucht den Finger in eine Wunde zu legen, ein Problem aufzudecken. Offenbar hat er da eine Wunde getroffen. Wo hat er als Satiriker den Bogen überspannt? Sind es die Fake News? Ist es die Form der Darstellung? Sind es Aussagen gegen Ihre Person? Was hat da das Fass aus Ihrer Sicht definitiv zum Überlaufen gebracht?
In der Gesamtheit die ganze Sendung. Man muss wissen, die Redaktion von Jan Böhmermann hat mich knapp 14 Tage vor Ausstrahlung dieser Sendung per E-Mail kontaktiert mit einem umfangreichen Fragenkatalog, den ich auch komplett beantwortet habe. Keine einzige Frage wurde in der Sendung aufgenommen, keine einzige Antwort wurde in der Sendung thematisiert. Und es fängt schon damit an, dass wenn man was aufdecken möchte, gerade wenn man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt wird, faktenbasiert arbeiten sollte. Das hat er schon nicht getan. Dann hat er die Einsatzkräfte, die in Islamabad nun mal einen sehr wertvollen Dienst leisten, diskreditiert und diffamiert mit wissentlichen Unwahrheiten. Und gegenüber meiner Person ist er natürlich hingegangen und hat aufs Übelste gehetzt, hat mich versucht, in eine Ecke zu drängen. Natürlich von Jan Böhmermann aus betrachtet in eine rechtsradikale, rechtsextreme Ecke, hat möglicherweise auch Beleidigungstatbestände damit erfüllt. Und am Ende muss man sagen, diese gesamte Sendung hat mit Satire überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Das war eine einzige Vernichtungskampagne. Und Jan Böhmermann hat das ja nicht zum ersten Mal gemacht. Wir haben das bei Arne Schönbohm erlebt, wo er mit Lügen einen Menschen geschadet hat. Wir haben es jetzt bei der sogenannten Clownswelt erlebt, wie er da vorgegangen ist, ohne dass ich das bewerten möchte. Und jetzt hat er den Bogen überspannt, denn die Deutsche Polizeigewerkschaft und auch ich werden uns das nicht gefallen lassen, dass man derart Einsatzkräfte diskreditiert, mich als Person und uns als Organisation. Und auch Jan Böhmermann muss und darf wissen, dass er sich eben nicht alles erlauben kann.
Sie haben eine Programmbeschwerde gemacht beim ZDF. Was ist das genau? Was ist da die Forderung? Ist das eine Art Klage? Hat das was für Konsequenzen? Oder was wünschen Sie sich davon? Oder was erhoffen Sie sich?
Nächstes Mal haben wir also die Sendung analysiert mit unserer Rechtsanwaltskanzlei und haben dann den Rundfunkrat darüber informiert, dass diese Sendung fehlerhaft ist und genau stichpunkthaltig, in welchen Bereichen diese Sendung fehlerhaft ist. Und wir erwarten, dass diese Sendung vom Netz genommen wird. Wir erwarten eine öffentliche Entschuldigung von Jan Böhmermann und dementsprechend dann auch Sanktionen. Diese Programmbeschwerde ist aber auch nur der Aufschlag im gesamten Verfahren. Selbstverständlich werden gerade auch zivilrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen geprüft. Denn wenn wir uns dazu entschieden haben, und das haben wir in Gänze als Bundesvorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass wir das inakzeptabel finden, dass wir das so niemals stehen lassen, dann ist eine Programmbeschwerde selbstverständlich nicht ausreichend. Also insofern wird da auch noch was kommen. Und ich bin sehr guter Dinge, dass Jan Böhmermann in diesem konkreten Fall nicht damit durchkommt, wie er sich verhalten hat. Und diese unerträgliche Arroganz, die muss dann auch mal für beendet erklärt werden. So funktioniert das nicht.
Ist ja ein hochinteressantes, auch ein hochbrisantes Thema. Diese ganze Migrationspolitik, der Grenzschutz, Aufnahmeprogramme von Afghanen, Islamabad, alles hochgradig kontrovers diskutiert. Jetzt habe ich da einen Experten, quasi einen Mann, der weiß, wie es an der Front aussieht. Sagen Sie mal, wenn Sie Jan Böhmermann sagen, ja, das ist alles falsch, wie ist es wirklich? Wie steht es um diese Flüge? Kommen da tatsächlich Terroristen ins Land? Muss da sofort etwas getan werden? Wie sieht diese Situation, diese Aufnahmeprogramme der deutschen Regierung aus? Wie finden Sie das?
Zunächst einmal war ja der Ursprung des Gedankens, dass wir im Rahmen dieser Aufnahmeprogramme afghanische Ortskräfte nach Deutschland holen. Das sind also Menschen, die uns im Kampf gegen die Taliban unterstützt haben. Das ist aber nicht der Fall, beziehungsweise nur sehr anteilig der Fall. Wir haben bei Flügen, wo 140 Menschen drauf saßen, 15 Ortskräfte gehabt. De facto ist es so, dass, warum sage ich, dieses Aufnahmeprogramm ein Sicherheitsrisiko ist, wenn Menschen mit verfälschten oder gefälschten Dokumenten oder mit Dokumenten von der Terrororganisation ausgestattet ohne Sicherheitsüberprüfung nach Deutschland einreisen können, dann können wir in keinem einzigen Fall von einer zielführenden Sicherheitsüberprüfung sprechen und wir können auch nicht ausschließen, dass hier möglicherweise auch terroristische Bedrohungsabsichten dahinter stecken. Ich kann valide nicht sagen, ob da auch Terroristen bei sind. Darum geht es aber auch überhaupt nicht. Wir müssen schon die Wahrscheinlichkeit ausschließen bei solchen Aufnahmeprogrammen. Dazu kommt, dass gerade in so hochsensibel sicherheitsspezifischen Bereichen Nichtregierungsorganisationen maßgeblich mit beteiligt sind. Das ist ein Skandal, so funktioniert das einfach nicht. Und am Ende müssen wir festhalten, dass das Schutzversprechen gegenüber der eigenen Bevölkerung in Deutschland Verfassungsrang hat. Das hat immer Vorrang. Und wenn wir nicht ausschließen können, dass da möglicherweise auch Terroristen mit bei sind, wenn wir nicht genau wissen, wer sind diese Menschen denn überhaupt, muss doch völlig klar sein, dass diese Menschen über so ein Bundesaufnahmeprogramm erst gar nicht nach Deutschland einreisen können. Ich meine, schauen Sie nach Deutschland, die akute, reale terroristische Bedrohungslage, der kollektive Freiheitsverlust, die steigende Kriminalität. Was also wollen wir denen in Deutschland neben den Menschen noch aufbürden, um politisch korrekt zu sein? Und unsere Aufgabe ist es, aus Sicherheitsperspektive klare Fakten zu benennen und zu sagen, was geht und was geht nicht. Und dieses Bundesaufnahmeprogramm von der Ampel installiert, geht nun mal überhaupt nicht.
Können Sie den deutschen Bürgern als Polizist aktuell noch sagen, Deutschland ist ein sicheres Land? Oder geht das nicht mehr?
Ich lebe in der felsenfesten Überzeugung, dass Deutschland kein sicheres Land ist. Ich weiß, dass das eine rhetorische Überspitzung sein mag. Und ich weiß auch, dass es Kritiker gänzlich anders sehen. Mhm. Der erste Punkt ist, oft wird argumentiert, blicken wir mal zu unseren europäischen Nachbarn. In diesem Vergleich, auch weltweit, ist Deutschland eins der sichersten Länder. Nun, wenn ich nach Großbritannien oder nach Frankreich blicke, dann sehe ich da ganze Stadtteile, die gefallen sind. Eben durch Islamisten. Da sehe ich kriegsähnliche Zustände. All das sind ja Zustandsbeschreibungen, die unerträglich sind. Und mein Interesse muss erstmal darin liegen, den nationalen Blick zu wagen. Wo stehen wir in Deutschland und was darf in Deutschland nicht passieren? Und wenn wir uns angucken, dass wir in Deutschland 79 Messerdelikte pro Tag haben, wenn wir uns anschauen, dass die Gewaltkriminalität und die Sexualverbrechen durch die Decke gehen mit fast 3 Gruppenvergewaltigungen pro Tag, wenn wir uns anschauen, was diese Migrationskrise mit Deutschland gemacht hat, wenn wir uns die extremistischen Strömungen angucken, wenn wir uns die terroristischen Bedrohungslagen angucken, nun, dann muss man sich mal ehrlich machen und die Zustandsbeschreibung ist, Deutschland ist eben hier kein sicheres Land mehr. Was mir ganz besonders wichtig ist, ist dieser sogenannte kollektive Freiheitsverlust aus Kriminalitätsfurcht. So viele Menschen, die bestimmte Orte, bestimmte Versammlungen, Großveranstaltungen oder den ÖPNV meiden, weil sie Angst haben, Opfer einer Straftat zu werden. Und das ist gut begründet. Und schauen Sie, Weihnachtsmärkte werden gesichert, Schulfeste werden gesichert, Volksveranstaltungen, traditionelle Veranstaltungen werden abgesagt. Warum werden sie abgesagt? Weil wir nicht ausreichend sichern können gegen vermeintliche terroristische Bedrohungslagen. Wenn das eine Ist-Beschreibung ist und wir zu dem Schluss kommen, dass Deutschland noch in einem sicheren Fahrwasser ist, dann finde ich das verantwortungslos. Und da muss man auch schon in der Rhetorik anfangen zu sagen, liebe Leute, wir haben in Deutschland ein Problem und jetzt gilt es, sich ehrlich zu machen, zu analysieren und sach- und fachgerecht Sicherheitspolitik zu machen. Und wie gesagt, das beginnt damit, dass wir eine ehrliche Zustandsbeschreibung in Deutschland beginnen und die ist nicht gut.
Was ist aus Ihrer Sicht das größte Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik? Was müsste für die aktuelle Regierung oberste Priorität sein, um es zu lösen?
Es ist ein Dreiklang. Extremismus, den man allumfassend bekämpfen muss. In Deutschland ist es häufig so, ein stringenter, konsequenter Kampf gegen Rechtsextremismus. Linksextremismus wird viel zu häufig hofiert sogar und Islamismus wird viel zu oft tabuisiert. Das muss man allumfassend denken, denn am Ende bekämpft man Extremismus sonst gar nicht. Der islamistisch geprägte Extremismus mit seiner terroristischen Bedrohungslage ist die konkreteste Gefahr für Leib und Leben der in Deutschland lebenden Menschen. Das muss man auch mal so festhalten. Dazu müssen wir unsere soziale Infrastruktur wieder stärken. Verrohung in Teilen unserer Gesellschaft, überbordene Jugendkriminalität kommt oft vom schwachen Staat und das ist eine schwache soziale Infrastruktur. Und als letzten Punkt müssen wir natürlich Migration begrenzen und kanalisieren und eine echte Abschiebeoffensive installieren. Denn auch hier in dem Bereich der nichtdeutschen Straftatverdächtigen, insbesondere aus den Asylhauptherkunftsländern, haben wir in den Gewaltphänomenbereichen bis zu 50% der Straftatverdächtigen eben genau aus diesem Bereich. Und auch hier müssen wir dann also uns ehrlich machen und sagen, hier braucht es eine Kraftanstrengung. Das ist ein Sprint wie ein Marathon, das gehört so weit dazu. Aber wenn wir nicht anfangen loszulaufen, wird Deutschland sich weiter verändern, weiter radikalisieren. Und dann sind wir irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir es dann eben nicht mehr umkehren können.
Wann hat das angefangen, dass Deutschland vom sicheren zum unsicheren Land wurde? Wann wurden die Weichen falsch gestellt? Was wissen Sie so über die über das Abdriften der Bundesrepublik?
Also der schwache Staat, also der marode Sozialstaat ist eigentlich schon eine Zustandsbeschreibung, die jetzt gipfelt von verfehlter Politik seit Jahrzehnten. Das muss man dazu sagen, genau wie Integrationspolitik schon seit der ersten Generation der Gastarbeiter hat Deutschland sehr eindrucksvoll bewiesen, dass wir nicht integrieren können oder schlimmsten Fall sogar nicht wollen. Aber 2015 gab es eine weitreichende Entscheidung von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Frau Merkel hat Deutschland politisch so korrekt gemacht, dass man nichts mehr sagen durfte. Man wollte in keinem Fall irgendwie Ecken und Kanten haben. Es durfte nicht ausgesprochen werden, was nicht sein darf. Es wurde ignoriert. Es war eine politische Gleichschaltung eigentlich. Deutschland geht's gut, alles ist in Ordnung, Probleme sind nicht da. Und wer etwas anderes sagt, der wird halt in Ecken verortet und wird sozial diskreditiert und diffamiert. Und das ist eigentlich mit der Ursprung, wo sich ganz schnell und radikal verändert hat. Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren so fundamental sicherheitsspezifisch verändert. Und da zeigt ja auch genau, wo das Problem liegt. In nur 10 Jahren ist Deutschland so unsicher geworden, dass die Menschen hier am kollektiven Freiheitsverlust zunehmend leiden. Und auch das muss man sagen, es war Angela Merkel mit ihrer fatalen Sicherheitspolitik, die Deutschland ziemlich Schaden zugefügt hat.
Mhm. Wird es mit der aktuellen Bundesregierung von Friedrich Merz besser? Werden da Fehler korrigiert? Sehen Sie da einen Lichtblick?
Also insofern wird ein Fehler schon mal korrigiert, als dass der erste Tag im neuen Amt der Bundesinnenminister die Weisungslage, Menschen nicht mehr zurückweisen zu dürfen, von Angela Merkel wieder aufgehoben hat. Mhm. Und ich bin sehr optimistisch, dass diese Bundesregierung verstanden hat, worum es hier geht. In Deutschland ist es nur etwas komplexer, denn innere Sicherheit und Sicherheitspolitik definiert sich insbesondere in den Zuständigkeiten der einzelnen Bundesländer. Das heißt also, die Bundesregierung kann natürlich anstreben, vieles anzuschieben, aber die Bundesländer müssen nun mal dann auch mitziehen. Und da haben wir unterschiedliche Interessenslagen. Also insofern bleibe ich optimistisch, bin auch optimistisch. Und es fängt ja schon damit an, dass wir endlich mal uns ehrlich machen. Und ich finde, da macht der Innenminister Dobrindt schon eine gute Figur. Aber man muss diese Bundesregierung jetzt auch noch erstmal machen lassen. Sie ist ja noch nicht so lange im Amt. Wir stehen im guten Kontakt zu den Akteuren. Wir sind positiv gestimmt. Und am Ende des Tages glaube ich auch, dass die neue Bundesregierung von CDU und SPD weiß, worum es hier geht. Wenn das sich jetzt hier nicht fundamental verändert, werden wir 2029 das Ergebnis an der Wahlurne sehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Ergebnis dann nach links und nach rechts abdriften wird.
Was hören Sie aus Polizistenkreisen? Wie ist da die Stimmungslage aufgrund dieser eben beschriebenen Probleme, die Deutschland hat? Macht sich da eine gewisse Verzweiflung breit? Ist man da gewillt, jetzt anzupacken, wegen vielleicht auch der neuen Regierung? Wie würden Sie so den Groove unter Polizisten aktuell beschreiben?
Also zunächst einmal maße ich mir nicht an, für über 300.000 Polizeibeamte gleichgeschaltet eine Meinung kundzutun. Aber mein Eindruck ist und meine Erfahrung ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen natürlich, das ist für die kein Beruf, sondern eine Berufung. Und die geben 110%. Für Sie vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, in Deutschland wird jede 5 Minuten wird ein Polizeibeamter Opfer einer Straftat. So weit sind wir mittlerweile. Polizei und insbesondere Polizisten haben natürlich immer große Hoffnungen. Sie sind aber auch enttäuscht. Sie werden auf der Leine gelassen, Diskreditierung, Diffamierungskampagnen, ständig pauschale Vorwürfe, die haltlos sind, gesetzliche Novellierungen, die notwendig sind zur Arbeitserleichterung, werden nicht vollzogen. Dafür aber Gesetze, die immer wieder auf Misstrauen hinweisen, Polizeibeauftragten, Kennzeichnungspflicht, Beweislastumkehr, das ganze Programm. Politik muss aufhören, ideologisch zu arbeiten und vor allem muss diese linke Politik in Deutschland für beendet erklärt werden, weil wir wissen jetzt aus der Vergangenheit, sowohl ideologisch geprägte als auch linksorientierte Politik ist im Kontext der inneren Sicherheit absolut nicht zielführend. Und dementsprechend kann ich eigentlich nur sagen, die Menschen in Deutschland können sich auf die Polizeibeamten verlassen, die Polizeibeamten leider viel zu selten auf die Politik.
Was war eigentlich für Sie ausschlaggebend? Warum sind Sie Polizist geworden? Was ist vielleicht das Faszinierende an diesem Beruf? Auch umstritten, das wird ja nicht gerade jeder, wie Sie jetzt gerade gesagt haben.
Also ich wollte, seitdem ich 5 Jahre alt bin, zur Polizei. Das war immer mein Traum. Ich konnte mir auch nie was anderes vorstellen. Ich kann es bis heute auch nicht. Mhm. Es ist und bleibt immer noch mein absoluter Traumberuf. Jetzt in einer etwas anderen Rolle, die ich sehr lebe und liebe. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch das Nonplusultra. Polizeibeamter zu sein, war für mich immer so, ja, Menschen zu helfen, den Rechtsstaat zu verteidigen. Natürlich als Kind aus anderen Intentionsgründen. Da war Blaulicht und Uniform und das war cool. Und das hat sich so weitergeprägt. Und ich finde, der Polizeibeamte, was der leistet am Tag für die Bundesrepublik Deutschland, ist einfach phänomenal. Wir versuchen, unsere Demokratie jeden Tag aufs Neue zu schützen. Wir gehen mit einer hohen Motivation raus. In Deutschland ist der Polizist auch noch sehr anerkannt in der großen Teil der Bevölkerung. Das muss man auch sagen. Sie sind zwar leise, aber sie sind trotzdem da. Und für mich ist es, wie für viele tausende Kolleginnen und Kollegen auch, einfach eine Berufung. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass der Polizeiberuf auch zukünftig noch attraktiv bleibt. Natürlich müssen wir da weiter dran arbeiten. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die sich für diesen Beruf Polizeibeamte entscheiden, das aus Berufungsgründen tun. Und ich bin unfassbar stolz auf die deutsche Polizei. Und ich glaube, viele im Ausland blicken auch sehr stolz auf die deutsche Polizei. Also wie gesagt, was die Kolleginnen und Kollegen in der Bundesrepublik Deutschland als Polizeibeamte leisten, finde ich persönlich ganz großartig. Und es ist mir tatsächlich auch eine Ehre, für meine Kolleginnen und Kollegen einstehen zu können.
Was ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft, die man als Polizist haben muss?
Das ist ein alter Grundsatz tatsächlich. Ruhe bewahren und Überblick verschaffen. Das hört sich so staatstragend einfach an, aber das ist genau das. Den kühlen Kopf zu bewahren in Situationen, wo andere Menschen aus Angst fliehen. Mhm. Denn immer nur dann, wenn man einen kühlen Kopf hat, kann man Einsatzsituationen auch vernünftig abarbeiten. Und schon deshalb, weil auch die Sicherheitslage nun mal dramatisch wird und man heutzutage sich von zu Hause verabschiedet, weil man nicht mehr sicher sein kann, wieder unversehrt aus dem Dienst wieder nach Hause zurückzukommen, ist es halt so, Ruhe bewahren und Überblick verschaffen ist wahrscheinlich eines der größten Attribute, die ein Polizeibeamter mitbringen muss.
Gibt es eigentlich in Deutschland, das ja, wie Sie auch gesagt haben, so viele Probleme, so viele Sicherheitsrisiken hat, gibt es da etwas, das tatsächlich besser läuft, als es in den Medien beschrieben wird?
Also der Polizeiapparat als solches. Man hört ja zum Beispiel immer bei der Aufklärung von terroristischen Bedrohungslagen, haben wir aus dem europäischen Ausland oder aus Amerika Hinweise bekommen und die deutschen Sicherheitsbehörden würden eigene terroristische Bedrohungslagen nie selbst ausermitteln oder die Hinweise würden sie nicht bekommen. Das ist ausdrücklich falsch. Das ist das Schöne, denn unser Sicherheitsapparat ist nicht nur gut vernetzt, sondern hocheffizient und auch wirkungsvoll, soll also heißen, das ist nichts für die Öffentlichkeit, sondern sie arbeiten im Stillen, sie arbeiten im Geheimen. Es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, die deutschen Sicherheitsbehörden wüssten nicht, was in Deutschland los ist. Und ich finde das hochgradig professionell, dass man auch das als Sicherheitsbehörde aushält. Lieber eine schlechte Presse und weiter seriös arbeiten, als zu viel Information nach außen geben, nur um irgendwelche Stimmungsbilder zu befrieden. Und ich finde, das macht uns aus. Und das kommt viel zu selten vor, wie hochprofessionell die Sicherheitsbehörden arbeiten. Und vor allem auch da wieder, wie die Sicherheitsbehörden eingestellt sind, Ruhe bewahren und Überblick verschaffen, auch wenn es manchmal schwer ist.
Hoch bemerkenswert und auch beunruhigend, wenn man von außen auf Deutschland blickt, sind ja diese Messerattacken. Sie haben das angesprochen, die häufen sich in den letzten Wochen, Monaten, ja sogar Jahren. Wie nehmen Sie diese Messerattacken wahr? Wie hat das angefangen? Warum häufen sie sich? Wie denken Sie über diese Messerattacken als Polizist?
Ja, also im Jahr 2023 hatten wir 37 Messerdelikte pro Tag. Wichtig zur Einordnung, in Deutschland wird das Deliktsfeld, also das Tatmittel Messer, erst bundesweit seit 2020 als Bundeslagebild zusammengefasst und das wird in 2 Kategorien unterschieden. Mhm. Einmal Straftaten gegen das Leben und einmal Raubdelikte. Mehr erstmal nicht. Wichtig dabei ist auch noch, die Statistik wird nur dann angeführt, wenn das mit Tatmittelmesser auch wirklich in die Tathandlung mit eingeht, also das Messer auch benutzt wird. Und da müssen wir also festhalten, aus 37 Delikten wurde ein Jahr später 79 Delikte pro Tag. Dieses Phänomen steigt also. Und es ist vor allem ein Phänomen, welches männlich dominiert ist, mittleren Alters, oft in Gruppen, in der Relation zur Gesamtbevölkerung massiv überrepräsentiert sind Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern. Jugendkriminalität, Schutzbewaffnung, Social Media, das spielt alles eine große Rolle. Es ist also ein Riesenthemenfeld. Und auch hier greift natürlich wieder eine marode soziale Infrastruktur. Auch das ist wichtig. Das Tatmittelmesser ganz plump und einfach zu beantworten, auch in den Ausprägungen der Phänomenbereiche, wäre zu einfach. Fakt ist aber, hier ist ein strukturelles Problem. Und Fakt ist auch, dass es sehr, sehr häufig junge Männer sind und viel zu häufig auch Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern, soll also heißen, dass diese Migrationskrise natürlich auch eine Gewaltkriminalitätskrise ist und auch zum Anstieg vom Tatmittelmesser führt.
Man hat in den letzten Tagen auch wieder gelesen, dass überproportional viele Migranten eine Tendenz haben, sich zu radikalisieren. Besteht diese Gefahr tatsächlich? Wie bedrohlich ist dieser radikale Islam? Hat Deutschland da wirklich ein Problem oder wird das von den Medien zu pauschalisiert, zu überspitzt dargestellt?
Also ich sage das ja schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, dass die größte Gefahr vom Islamismus ausgeht. Islamisten arbeiten sehr strukturiert, sie sind super vernetzt, sie sind sehr gut in der Radikalisierungsanwerbung und natürlich sind auch Menschen, die aus den Asylhauptherkunftsländern kommen und hier erstmal perspektivlos sind, das perfekte Bild und natürlich auch der perfekte Mensch, wo man emotional Radikalisierungsprozesse forcieren kann. Ich sage ganz bewusst, dass dieses Problem noch viel zu niedrig angesiedelt wird. Das ist mit Abstand, mit großen Abstand die größte und konkreteste Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und für Leib und Leben der in Deutschland lebenden Menschen. Und dieses Phänomenbereich islamistisch geprägter Extremismus, Terrorismus, wenn wir da jetzt nicht konsequent reingehen, dann erleben wir das wie in England, dann erleben wir das wie in Frankreich, dann sind hier ganze Stadtteile irgendwann gefallen. Wir müssen diese Problembeschreibung aus der politisch korrekten Blase rausholen. Es ist nicht rassistisch und es ist auch nicht rechts, darauf aufmerksam zu machen, sondern es ist hochgradig demokratisch und verantwortungsvoll, eben zu sagen, dass wir hier ein Problem haben. Und ich verstehe politisch Verantwortliche nicht, die das Thema Islamismus nicht ganz oben auf der Agenda haben. Da muss man einfach sich auch mal ehrlich machen. Und nein, die Journalisten überspitzen das Thema nicht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir täten ganz gut daran, wenn wir es noch viel prominenter machen würden, weil das Problem Islamismus in Deutschland ist tatsächlich sicherheitsspezifisch aus meiner Überzeugung das größte.
Kann man es überhaupt noch lösen? Ist da der Zug schon abgefahren? Ist es 5 nach statt 5 vor 12 in diesem ganzen Problemfeld Islamismus in Deutschland?
Wenn wir so weitermachen, ist es 5 nach 12. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal ehrlich machen, auf die Hinterbeine stellen und jetzt wirklich rechtsstaatlich konsequent Islamisten bekämpfen, dann ist es 3 Minuten vor 12. Soll also heißen, wir können die Lage noch in den Griff bekommen. Kriminalität, Extremismus und Terrorismus wird man nie in Gänze ausschalten können. Man wird es nie in Gänze verhindern können, aber man kann es eindämmen. Und genau da müssen wir jetzt hinkommen. Viel, viel, viel zu lange hat Deutschland sich politisch korrekt verhalten. Politisch korrekt ist hier nichts Positives, ganz im Gegenteil. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Wenn Sie über die Straßen gehen in der Bundesrepublik Deutschland und wahllos Menschen befragen, dann werden Sie bestätigt bekommen, was ich gesagt habe. Und ich finde auch Politiker, die dieses Problem immer noch verharmlosen oder Menschen, die das Problem ansprechen, in die rechte Ecke zu drängen, sind Politiker, die niemals Regierungsverantwortung für dieses wunderschöne Deutschland haben dürfen.
Und was wäre das konkret zu tun? Jetzt als Polizist, ist da mit den Grenzmaßnahmen, Grenzschutz, ist das da getan? Muss man da diese Netzwerke, die Sie angesprochen haben, zerschlagen, Razzien gegen irgendwelche Clans? Was ist da konkret die Vorgehensweise? Was wäre angezeigt?
Ja, natürlich, Zurückweisung an der Grenze zur Eindämmung des Migrationsdrucks ist ein kleiner Teil eines großen Komplexes. Mhm. Aber wir müssen intensiver ermitteln, wir müssen uns noch besser vernetzen, wir müssen ausweisen, wir müssen abschieben, wir müssen die Imame aus der Türkei hinterfragen, die Programme beenden. Wir müssen uns im Bereich der Jugendkriminalität weiter ausschaut. Wir müssen in den Schulen aufpassen, in den sozialen Brennpunkten müssen wir natürlich rein. Wir müssen hier in diesem Bereich auch eine klare Beweislastumkehr anführen. Also es ist eine ganze Hülle und Fülle an Maßnahmen, auf die wir jetzt zu achten haben im Kampf gegen Islamisten. Und es beginnt einfach ganz banal. Wir haben ein Problem. Woher kommt das Problem? Wie ist das Problem strukturiert? Ich sage zum Beispiel mal DTIP, die mehr als fragwürdig sind, die religiösen Unterricht zum Teil an unseren Schulen praktizieren können. Imame, wo wir gar nicht wissen, was sie sagen, was sie machen. Also insofern will ich nochmal deutlich machen, die Kritik an Islamismus ist nicht die Kritik am Islam als solches. Und auch das wird in Deutschland viel zu oft gemacht, wenn man Islamisten, Verfassungsfeinde, Terroristen kritisiert. Wenn man sie rechtsstaatlich bekämpfen will, heißt das gleich Muslime. Und nehmen wir mal den Blick auf die deutschen Sicherheitsbehörden. Wir haben ganz viele muslimische Kolleginnen und Kollegen, da spielt Religion keinerlei Rolle. Nur unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die muslimischen Kolleginnen und Kollegen melden sich freiwillig zum Dienst, damit die Christlichen am 24.12. unterm Tannenbaum sitzen können. Wir achten, wenn die ihren Zuckerfest haben, dass wir da einen Ausgleich schaffen. Und auf den Straßen sieht es wieder anders aus. Auf den Straßen herrscht Radikalität, Unterdrückung. Jetzt die Debatte um, die auch linkspolitisch, grünpolitisch wieder aufgeführt wird, Kopftuch für Polizeibeamte. All das ist eine Unterwerfung. Das darf niemals passieren und wird auch nicht passieren. Aber wir sehen auch da wieder, wie die politische Korrektheit um sich greift. Und das ist Nährboden für Extremismus und für Islamisten.
Oft wird ja von diesem Rechtsradikalismus, von Rechtsextremen, von Nazis gewarnt in den Medien. Wie schätzen Sie dieses Problem ein? Ist das eine tatsächliche Bedrohung, die von Rechtsextremisten ausgeht in Deutschland? Oder würden Sie sagen, ja, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie mit den Islamisten?
Also, alle Formen von Extremismus sind dramatisch und ernst zu nehmen. Und natürlich auch der Rechtsextremismus. Ein großes Problem in Deutschland. Was man aber auch wieder differenzieren muss. Zum Beispiel die Grauen Wölfe, einer der größten Gruppierungen von Rechtsextremisten, Ultranationalisten in Deutschland, sind keine Deutschen. Will damit sagen, Rechtsextremismus muss weiterhin konsequent auf der Agenda sein und gleichermaßen konsequent auch bekämpft werden. Viel zu häufig haben wir auch schon schreckliche Taten gehabt durch Rechtsextremisten. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich möchte nicht eine Form von Extremismus kleinreden und die andere großreden. Ich möchte dafür werben, dass wir Extremismus gleichermaßen entschlossen bekämpfen. Wenn es um die terroristische Bedrohungslage geht, ist natürlich der Islamismus meiner Überzeugung nach die größere Gefahr. Aber alle Ausprägungen von Extremismus, von links, von rechts und in Gottes Namen, sind immer gleichbleibend eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und damit für unsere Demokratie.
Und was würden Sie sagen, was ist die größere Gefahr, Linksextremismus oder Rechtsextremismus aktuell?
Wenn wir darauf blicken über Antisemitismus und Schulterschluss auch mit Islamisten, ist es der Linksextremismus. Aber auch hier muss man einfach sagen, dass man es auch hier gleichgeschaltet sehen muss. Das ist ja genau das, was ich vielen Politikern zum Vorwurf mache im Bereich von Linksextremismus, dass man immer differenziert. Ich differenziere ja auch nicht, ist es jetzt besser, jemanden einmal ins Gesicht zu hauen oder zweimal ins Gesicht zu hauen. Es reicht ja schon, dass es überhaupt passiert ist. Und genau das ist mit Extremismus. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, der Linksextremismus ist gefährlicher als der Rechtsextremismus, mache ich genau das, was ich nicht möchte, sondern ich will, dass wir es gleichgeschaltet sehen. Was mich aber ganz besonders besorgt, ist, dass die Linksextremisten, das wird in Deutschland noch hofiert zum Teil, den Schulterschluss mit Islamisten suchen, zum Beispiel bei den Pro-Palästina-Demos. In Berlin sieht man es immer mal wieder. Und das Thema Extremismus ist omnipräsent in Deutschland, aber eben nur von rechts. Und das ist das, woran es bei uns krankt. Und wenn wir, wir haben junge Abgeordnete, die in ihrer ersten Amtshandlung als frisch gewählte Bundestagsabgeordnete vom Deutschen Reichstag die Antifa-Flagge geschwenkt haben, die nur deshalb nicht vom Verfassungsschutz verboten ist, weil sie keine Organisationsstruktur innehat, dann zeigt es ja, da sitzen dann also Menschen, die linksextremistische Szene mindestens mal hofieren, möglicherweise sogar zugehörig sind im Deutschen Bundestag. Das ist ja eine Bankrotterklärung. Und da würde ich mir im Übrigen wünschen, dass wir gleichermaßen stark in der Rhetorik sind gegenüber solchen Menschen wie gegenüber Menschen, die rechtsextremistisch die gleichen widerwärtigen Tendenzen aufweisen.
Fühlen Sie sich eigentlich als Polizist, als Vertreter der Polizeigewerkschaft, fühlen Sie sich eigentlich vom Staat, von Deutschland, von der Politik im Stich gelassen?
Ja, absolut. Das muss man mal ganz klar so festhalten. Ich bin gespannt, ob Politik es jetzt verstanden hat. Wir haben ein anderes Umfeld, wir haben eine andere Interessens- und Verständnislage. Deswegen muss man jetzt erstmal arbeiten und deswegen muss man es auch erstmal wirken lassen. Wir sind in großartigen Gesprächen und das meine ich wirklich ernst, in sehr großartigen Gesprächen. Aber klar haben die uns im Stich gelassen. Man hat sich immer hinter Polizei versteckt. Man hat sie diskreditiert, diffamiert, Novellierungen, Personalaufwuchs, gesetzliche Maßnahmen, finanzielle Unterlegungen, all das ist nicht passiert. Und wenn überhaupt, dann nur sehr mangelhaft. Und am Ende des Tages ist das eine Zustandbeschreibung. In einer maroden Infrastruktur hat Politik nicht das Notwendige getan, um die Sicherheitsbehörden auch in das Jahr 2025 zu holen. Dass sie so arbeiten, wie sie arbeiten, hat man hochprofessionell und gut ausgebildeten Polizeibeamten zu verdanken, Verwaltungsbeamten und Tarifbeschäftigten. Aber sicherlich nicht der Politik. Also ja. Und ich hoffe, dass Politik das vielerorts verstanden hat und jetzt ein Umdenken stattfindet. Und das ist ja auch unser Job, genau dafür zu werben, deutlich zu machen, wo hier die Probleme liegen. Und das darf man den Menschen vielleicht auch mal sagen. Unsere Aufgabe besteht ja auch, in vertraulichen Gesprächen gute Dinge zu tun. Also, und das passiert. Und deswegen glaube ich schon, und das ist auch ein Stück meiner Berufsbeschreibung, ich bin Berufsoptimist, dass wir da eine Kehrtwende hinbekommen. Zumindest stehe ich dafür, zumindest stehe ich auch jeden Tag dafür auf und das begründet auch meine innere Motivation.
Wenn Sie vielleicht dem Kanzler etwas zurufen könnten, was wäre da quasi Ihre Hauptforderung? Brauchen Sie mehr Geld, mehr Personal, mehr härtere, strengere Gesetze, besserer Auftrag? Was ist da quasi das Hauptanliegen aktuell aus Sicht der Polizei?
Es ist ein Dreiklang. Wir brauchen eine bessere Finanzierung, wir brauchen kluge, zielführende Gesetze. Und wir brauchen eine vernünftige materielle Ausstattung. Und wenn ich das zusammenfasse, würde ich sagen, wir machen dem Bundeskanzler ein Schreiben fertig mit den dringendsten Punkten. Und wenn man das als Sofortmaßnahme umsetzen würde, dann wäre schon ein großer Schritt in die richtige Richtung getan.
Und Sie haben ja gesagt, da war ich fast schon zusammengezuckt, Sie haben gesagt, Deutschland sei kein sicheres Land. Ja, was würden Sie jetzt dem Bürger raten? Man, die Polizei kann ja nicht alles ausbaden, ist auch nicht immer gleich zur Stelle. Soll man vermehrt zu Hause bleiben? Soll man Großanlässe meiden? Soll man nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen? Soll man nicht mehr U-Bahn fahren? Schon gar nicht mehr nach 10 oder nach 12 um Mitternacht? Was ist Ihr Ratschlag an die Bürger aktuell?
Na, zunächst einmal, dass wir es eben nicht zulassen, dass wir uns aus dem öffentlichen Raum rausziehen und damit genau diesen verfassungsfeindlichen Kriminellen und Intensivstraftätern das zugestehen, was sie haben wollen, und zwar die Machtdominanz im öffentlichen Raum. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Bitte um unbedingtes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Und der dritte Punkt ist, dass natürlich auch die Menschen auch ihre Stimme laut machen und sagen, ja, ich besorge mich, ja, ich habe Angst und ja, ich finde den Zustand nicht gut, dass Politik auch versteht, was die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland sind. Aber eins darf in keinem einzigen Fall passieren und da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden. Liebe Menschen, zieht euch nicht aus dem öffentlichen Raum zurück, denn am Ende verlieren wir Demokraten und gewinnen die Antidemokraten, Verfassungsfeinde und Kriminellen. Und das darf in keinem einzigen Fall passieren. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Das Fundament von Sozial- und Sicherheit ist der Mensch als solches. Und wir gestalten das. Der Mehrheitswille gestaltet das. Und deswegen ist es wichtig, dass der Souverän, also die in Deutschland lebenden Menschen, sich da auch aktiv mit dran beteiligen. Was meine ich damit? Der Politik ihre Stimmungsbilder klar aufzeigen und dass wir uns nicht in politische Korrektheit verfangen und dass wir das sagen, was wir denken und dass wir das auch mitteilen, was wir fühlen. Denn nicht alles kann statistisch erfasst werden, wenn wir über ein inneres Gefühl sprechen, über das subjektive und objektive Empfinden eines einzelnen Menschen, dann ist es genauso viel wert wie eine reine Statistik. Und das muss Politik wissen und auch umsetzen, damit wir dann in Deutschland wieder vor die Lage kommen. Aber Kapitulation vor Kriminellen wird es in Deutschland nicht geben.
Sie haben gesagt, Sie sind Optimist. Warum sind Sie, auch wenn Sie an Deutschland denken, warum kommt es am Ende trotz allem, trotz all diesen Problemen und Risiken, warum kommt es gut?
Weil ich dieses Land, in dem ich lebe, tatsächlich liebe, weil ich im besten Sinne Patriot bin, weil Deutschland für mich eines der schönsten Länder der Welt ist und weil ich finde, dass wenn wir ein Land positiv gestalten wollen, es damit beginnt, dass wir auch positiv eingestellt sind. Und da muss man sich mal gerade machen. Es wäre ja total vermessen, in einer Zeit wie der heutigen auch im internationalen Blick zu glauben, dass alles so weiterlaufen wird und durch Nichtstun wir weiter in Frieden, in Freiheit und in Wohlstand leben können. Das heißt also, der individuelle persönliche Einsatz, egal wie ausgeartet, wie ausgestaltet, setzt den Grundparameter. Und ich habe immer einen Leitsatz, und das ist meine tiefe innere Überzeugung: ohne Sicherheit keine Freiheit, ohne Freiheit keine Demokratie. Und das ist so der Teil, den ich damit beitragen möchte. Aufklären, in die Verhandlungen gehen, politisch vernünftige Maßnahmen zu installieren und dann natürlich auch wieder in das Gespräch mit den Menschen gehen, mit den Polizeibeamten gehen und so immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Die Lage nicht zu überdramatisieren, aber auch klar zu adressieren. Und am Ende des Tages ist es das, was mich halt antreibt. Ich finde, in einem so fantastischen Land wie Deutschland leben zu dürfen, ist ein Privileg, wo ich sehr glücklich und stolz drüber bin. Und für mich ist es eigentlich fast schon eine Ehre, mich für dieses Land einzusetzen. Und ich sehe es halt einfach nicht ein, den Menschen das Feld zu überlassen, die es nicht gut mit unserem schönen Deutschland meinen.
Was ist eigentlich, letzte Frage, was ist das Großartigste, Schönste, Faszinierendste an Deutschland für Sie?
Unsere Demokratie. Denn die funktioniert. Demokratie bedeutet immer Arbeit, Demokratie ist nie selbstverständlich, bedeutet immer individuellen, persönlichen Einsatz von jedem. Demokratie lässt andere Meinungen zu, ist vielfältig im besten Sinne, ist streitbar, ist Stressresilienz, ist vorhanden. Und ich finde, Deutschland hat Demokratie nicht nur verstanden, sondern lebt es auch im besten Sinne. Wir haben ganz viele Probleme, auch im Bereich der Meinungsfreiheit, was umgekehrt werden muss, aber am Ende des Tages, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Verfassung, finde ich, ist das schönste Werk, was man haben kann. Und mit Blick auch aufs Internationale ist Deutschland und seine Demokratie und so wie wir sie ausleben, doch ein unfassbar geniales, fantastisches Instrument. Und ganz ehrlich, da bin ich verdammt stolz drauf und das gilt es halt auch einfach zu schützen.
Herr Ostermann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Ich danke Ihnen.